Paulus schreibt an Timotheus: Sorget vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen auf dieser Welt und dankt Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen.
Es ist Krieg, entrüstet euch. Vielleicht hat der ein oder andere das Plakat draußen schon gesehen, was seit heute Morgen da hängt. Das ist das offizielle Plakat für die Friedensdekade. Vielleicht entrüstet man sich über Krieg, der herrscht. Manche nennen es kriegsähnliche Zustände, weil Deutschland in Afghanistan beteiligt ist. Manche entrüsten sich vielleicht weniger über den Krieg als über dieses Thema, dass das überhaupt thematisiert werden muss und dass der Einsatz doch da völlig selbstverständlich sei. Ich will das hier jetzt eigentlich gar nicht bewerten und im Endeffekt sagen, was ich da gut und richtig finde. Die Argumente sind sehr, sehr schwierig in dem Fall, das ist keine Frage. Aber dass wir als Christen für den Frieden sind, dass wir als Christen uns Frieden wünschen, dass wir uns keinen Krieg wünschen und dass wir als Christen dafür auch vor Gott stehen, ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. Sicher, niemand wünscht sich Krieg. Aber wir dürfen als Christen unsere Hände falten und vor Gott stehen. Dafür ist so eine Gebetszeit wie die Friedensdekade da. Ich finde das gut. Zu Zeiten der Wende waren solche Friedensgebete und solche Gebetstreffen in den Kirchen sicherlich viel, viel mehr genutzt. Da waren die Kirchen sehr, sehr voll. Die Gemeinden haben sich gefreut über den Ansturm von Menschen. Und das war sicherlich eine Vermischung von Gemeindeleben, von christlichem Glauben, aber auch von viel politischem Engagement, was da passiert ist. Und als die Wende dann vollzogen war, hat das sehr, sehr schnell wieder nachgelassen. Und wenn man heute so in diese Gebetstreffen geht, da kann einem auch schon mal der Gedanke kommen, naja, warum machen wir es denn eigentlich noch? Ich denke, wir machen das, weil es wichtig ist und gut ist, wenn wir als Christen dauerhaft vor Gott beten und wenn wir das auch über die eigene Gemeindegrenze hinaus mit anderen Christen der Stadt tun. Ich glaube, solche Maßstäbe wie die Anzahl derer, die da sitzen oder der Erfolg, wie will man das in einem solchen Fall messen? Wir treten gemeinsam vor Gott und beten zu ihm für die unterschiedlichsten Dinge. Der Text, den wir gerade gehört haben, der ist für den heutigen Sonntag vorgeschlagen und ich möchte ihn auch gleich noch einmal lesen nach einer anderen Übersetzung, noch einmal nach der neuen Genfer Übersetzung, auch eine neuere. Da schreibt Paulus an seinen Schüler, an seinen Mitarbeiter Timotheus: Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Soweit diese Worte des Apostels Paulus, die in einem größeren Zusammenhang stehen. Er schreibt das an seinen Schüler, an seinen Mitarbeiter Timotheus in einem der, wie wir sie heute nennen, sogenannten Pastoralbriefe, also Briefe, die an enge Gemeindemitarbeiter geschickt werden und die diesen Leuten zuerst zu Ohren gekommen sind, aber die das mit Sicherheit in mehr als eine Gemeinde hineingetragen haben, diese Botschaft, diese Gedanken, die Paulus hatte. Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das sagt Paulus hier erstmal so. Ich finde den Zusammenhang, in dem diese Dinge stehen, sehr interessant. Man könnte das, was so rundherum passiert, wir würden das heute Gemeindeordnung nennen, wir würden das vielleicht in Paragraphen fassen und gucken, wie wir unser Gemeindeleben organisieren. Da ist von den Ältesten die Rede, ein bisschen danach, wer darf Ältester oder soll Ältester werden. Da ist von den Diakonen die Rede, da ist von dem Umgang oder der Versorgung der Witwen die Rede. Da ist von der Frage die Rede, wie der Dienst, wie das Leben von der Frauen in der Gemeinde aussehen soll. Christus im Zentrum und das Zentrum unseres Glaubenslebens, das Gebet. Das sind so dieses Gesamtpaket, was hier so geschnürt wird als eine Ordnung für die Gemeinde. Und ich finde das sehr, sehr interessant, dass neben diesen ganz praktischen, man könnte sicher sind das auch wichtige Fragen, geistliche Fragen, aber irgendwie ja auch Dinge, die man so zu organisieren hat, wie man Gemeindeleben dann gestaltet, dass in diesen Zusammenhang hinein Paulus das reinschreibt, das Erste und Wichtigste für die Gemeinde ist das Gebet. So als wollte er das organisatorisch da auch mit eingliedern. Gebet gehört einfach wie selbstverständlich dazu. Betet doch. Betet immer wieder, betet, und das ist jetzt die große Aufforderung, betet für alle Menschen. Da muss sich vielleicht die Gemeinde in der Gesamtheit angesprochen fühlen und nicht der Einzelne. Wer kann schon für alle Menschen beten? Aber es zeigt einfach, dass das, was Gott hier vorhat und was er sich denkt, grenzenlos ist. Alle sind da einbezogen. Es gibt da keine Einschränkung. Bitten, flehen, danken. Von sehr positiv bis vielleicht sogar ganz extrem kann das gehen. Im Gebet für andere einstehen und insbesondere für die, die dann in der Verantwortung stehen, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, in Politik, die Verantwortung tragen. Betet für sie. Und ich glaube, Paulus, also ich stelle mir das so vor, ich würde das wahrscheinlich aus diesem Grund tun, betont das vielleicht so sehr, weil auch er das kennt und weiß und sieht, dass gerade das Gebetsleben im Leben eines Christen ja doch was stark Umkämpftes ist. Da gibt es Hindernisse, die im Weg stehen. Da gibt es immer wieder Dinge, die uns wichtiger scheinen oder Dinge, die sich in unser Leben hineindrängen, die da Widerstand leisten, die uns die Zeit zum Beten rauben oder die uns die Lust zum Beten rauben. Immer wieder Dinge, die im Weg stehen, dass wir all das, was eigentlich zu sagen wäre und was wir vor Gott aussprechen wollen, dass wir dazu nicht kommen oder dass wir uns den Raum dafür nicht zubilligen oder uns nehmen lassen. Ich glaube, Paulus möchte uns motivieren, uns an der Stelle nicht einschränken zu lassen, einfach weil es wichtig ist. Und meine persönliche Erfahrung ist, es gibt ja Zeiten, da betet man fröhlich und frisch und das sprudelt nur aus einem heraus. Und es mag andere Zeiten geben, da ist es nicht so einfach. Und da muss man sich Gedanken machen und dann ringt man um Worte, was sage ich denn jetzt? Ich habe es eigentlich immer in beiden Phasen immer als eine schöne und hilfreiche Sache empfunden, auch mit anderen zu beten. Das ist noch einmal etwas anderes und deswegen finde ich es gut, solche Gebetstreffen zu haben, in der Gemeinde und übergemeindlich, mit anderen gemeinsam vor Gott stehen. Das Ziel, was Paulus hier im Blick hat, ein ruhiges Leben, ein stilles Leben, so formuliert er das. Ich gucke gerade nochmal hier in der neuen Genfer Übersetzung, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können. Ein Leben, das in jeder Hinsicht Gott ehrt und in allen Belangen glaubwürdig ist. Darum geht es. Also ich glaube, dieses ruhige und dieses stille Leben heißt nicht einfach so Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit und man ist so für sich, aber dass man einfach die Freiheit und die Ruhe hat, seinen Glauben zu leben und mit seinem Gott zu leben, Gottesdienst zu feiern, missionarisch aktiv zu sein, einfach als Christ zu leben. Ich glaube, das hatte Paulus im Blick. Nicht, dass die Christen sich irgendwo zurückziehen und völlig losgelöst von dieser Welt leben. Das wäre ihm, glaube ich, sehr, sehr fremd gewesen, dieser Gedanke. Dafür war er viel zu sehr in der Welt unterwegs und war mit Menschen im Gespräch. Aber er sehnte sich nach diesem Frieden, nach diesem ruhigen Leben, in dem man als Christ seine Meinung sagen durfte und indem man als Christ von Jesus reden konnte. Das ist das Ziel und dafür sollen und dürfen wir auch beten. Das hat auch was mit diesem Frieden zu tun, für den wir beten. Da kann man ja in sehr unterschiedliche Richtungen denken. Das Schweigen von Waffen, wie wir gesungen haben, das bedeutet noch nicht unbedingt Frieden. Das mag in Extremsituationen der erste Schritt sein, aber echter Friede zwischen Menschen, das ist ja nochmal was ganz anderes, als dass man sich gerade so nicht die Köpfe einschlägt. Das ist das, was Gott uns schenken möchte und worum wir, wenn wir hier auf Paulus hören, worum wir auch beten und bitten dürfen, dass Gott uns genau dieses schenkt. Für alle Menschen dürfen wir beten. Und ich dachte auch, dass wir das jetzt in diesem Gottesdienst an dieser Stelle auch noch einmal tun, dass wir das, was Paulus uns hier so an Gedanken mit auf den Weg gibt, dass wir das auch noch mal in Gebete fassen. Wenn wir so in unsere aktuellen Nachrichtensendungen reingucken, da fällt uns sicherlich manches auf, allein in unserer Gesellschaft, in dieser Welt, wofür man beten könnte. Da sind schon solche Dinge in Deutschland, und bei uns geht es ja eigentlich doch ziemlich friedlich zu. Aber wenn man an Konflikte denkt, wie das, was sich in Stuttgart gerade abspielt, oder die neuen Castortransporter, die da wieder laufen und wo alte Konflikte, die geschlichtet schienen, plötzlich wieder hochköcheln und Gewaltbereitschaft sich breit macht. Ich denke, das ist einfach etwas, wo wir als Christen auch unsere Hände falten sollen und für den Frieden beten sollen. Sicherlich darf es und kann es nicht dabei bleiben, und da müssen sich Menschen Gedanken machen und reden. Aber wir dürfen das mit unseren Gebeten begleiten. Wir dürfen für unsere Politiker und für die Regierung beten. Und ich musste so, als ich über den Text nochmal nachgedacht habe, ich meine, man hat ihn ja schon so oft gelesen, wie betet man oder wie bete ich denn oft? Ja, Herr, segne die Politiker und schenk ihnen gute Gedanken und Weisheit, wie sie das tun können und so in der Richtung. Ich habe mich gefragt, wie oft habe ich eigentlich schon gebetet, dass ein Politiker sich bekehrt, dass er wirklich ein Christ wird? Wäre das nicht schön? Ich meine, man sieht den Leuten nicht ins Herz. Viele sind irgendwie kirchlich geprägt, und was dann jetzt in ihrem Leben, in ihrem Herzen ist, wissen wir im Endeffekt nicht. Aber es wäre doch schön, wenn viel mehr Politiker Christen wären und von einer christlichen Wertvorstellung her ihre Arbeit tun würden. Kann man sowas nicht auch beten für die Politiker, die wir so kennen, die wir so jeden Tag in Zeitung oder Fernsehen sehen, dass die eine Entscheidung für Christus treffen, dass ihnen das bewusst wird? Auch im Bundestag gibt es ja so Interessenvertretungen. Die Evangelische Allianz sitzt da zum Beispiel ganz fest. Jeden Tag ist da jemand Ansprechpartner, der auch die Belange von Christen in die politische Arbeit hier hereinträgt. Da gibt es mit Sicherheit Kontakte und Möglichkeiten. Warum nicht auch einmal dafür beten, dass so etwas geschieht? Gebete für verfolgte Christen, für Menschen, die ungerecht behandelt werden. Und auch uns dürfen wir mit einschließen und sollen wir auf gar keinen Fall vergessen. Es gibt so viel, wofür gebetet werden kann in dieser Welt, so viele Anliegen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und diesen Vers, den möchte ich uns jetzt allen ans Herz legen, und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt diese Zeit einfach auch ein bisschen nutzen. Vielleicht machen wir es mal anders, wir können das ja mal probieren, dass mehr auch dazu kommen zum Gebet, dass wir nicht einfach eine Gebetsgemeinschaft haben, sondern dass wir einfach mal versuchen, uns so in kleinen Grüppchen zusammenzufinden. Wenn wir uns hinstellen und die Stühle nicht bewegen, dann ist das vielleicht auch organisatorisch gar nicht so furchtbar aufwendig. Aber dass man einfach in einer kleinen Gruppe von 3-4 Leuten für das eine oder andere betet. Jeder das, was ihm so auf dem Herzen liegt, was ihm wichtig ist, betet für alle Menschen. Das lässt uns einen unendlich großen Spielraum, was Paulus uns hier vorgibt. Ja, lasst uns ein paar Minuten nehmen. Ich fände es schön, wenn wir dazu aufstehen, dass wir uns in vielleicht 4er-Gruppen oder wie auch immer zusammenfinden, so wie es halt auch gerade passt, von den Stuhl rein, und dann, dass wir miteinander beten, und ich werde dann von hier vorne den Abschluss machen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Möglichkeit des Gebets, die du uns schenkst. Danke, dass wir alles vor dich bringen können. Danke, dass du all diese Gebete jetzt gehört hast. Wir legen sie an dein Vaterherz und danken dir für deine Verheißungen, die du auf das Gebet legst, dass du Gebet hören willst.
Wir danken dir dafür. Amen.